läuft das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Jens Rieber.
Und wir heißen Sie herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Schönen guten Abend auch von mir.
Sachbeschädigung, Beleidigung, Volksverhetzung, Bedrohung, Körperverletzung. Die Bandbreite politisch motivierter Straftaten ist groß. Und nicht nur das, all das kommt auch erschreckend oft vor. Im vergangenen Jahr wurden hierzulande mehr als 84.000 politisch motivierte Straftaten gezählt. Ein Anstieg von gut 40%, absoluter Rekord, seit diese Zahlen kriminalpolizeilich erfasst werden. Den größten Zuwachs gibt es demnach bei Taten aus dem rechtsextremen Bereich. Gabi Dunkel über eine traurige Bestandsaufnahme und die Frage, was nun?
Europawahlkampf im vergangenen Jahr. Beim Plakateaufhängen wird der SPD-Spitzenkandidat Matthias Ecke attackiert und schwer verletzt. Hass und Gewalt gegen Wahlkampfhelfer, Politiker und Mandatsträger haben zugenommen. Insgesamt hat die Zahl politisch motivierter Straftaten einen Höchststand erreicht. Das Innenministerium zählte 2024 insgesamt mehr als 84.000 politisch motivierte Straftaten. Im Vergleich zu gut 60.000 im Vorjahr ist das ein Plus von mehr als 40%. Besonders auffällig ist der Anstieg rechtsmotivierter Straftaten, ein Zuwachs von mehr als 47%.
Die größte Gefährdung für die Demokratie geht vom Rechtsextremismus aus. Das ist objektiv so.
Besonders besorgt Dobrindt der Antisemitismus von rechts und links nach dem Angriff der Hamas auf Israel. Im Kontext mit dem Nahostkonflikt nahmen Straftaten um 68% zu. Ein antisemitischer Vorfall, der im vergangenen Jahr Schlagzeilen machte, war der Angriff auf den jüdischen Studenten Lahav Shapira. Die Attacke war, nach Überzeugung der Richter, antisemitisch motiviert. Der Täter wurde wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe von 3 Jahren verurteilt. Im Kampf gegen Extremismus will Dobrindt mehr Kompetenzen für die Polizei und mehr Konsequenzen für ausländische Straftäter.
Ich bin sehr dafür, dass wir dafür sorgen, dass die Regelausweisung bei Verurteilung zur Freiheitsstrafe wegen antisemitisch motivierten Straftaten erfolgt. Das heißt, dass besonders schwere Ausreiseinteresse dann auch durchgesetzt wird.
Dass rechtsmotivierte Übergriffe zunehmen, kann Antje Arndt von der Opferberatung in Halle bestätigen. Sie beklagt, dass rechte Gewalt nicht ernst genug genommen würde.
Von politischen Verantwortlichen, wo es auch um Reaktionen geht, um Signale an die betroffenen Gruppe, aber auch Justiz in der Bearbeitung der Strafverfahren. Aber vor allen Dingen braucht es mehr Solidarität aus der Mehrheitsgesellschaft heraus.
Der neue Bundesinnenminister verspricht, gegen die Polarisierung der Gesellschaft zu kämpfen und verfassungsfeindlichen Bestrebungen jeglicher Art entgegenzutreten.
Auch das, was am frühen Sonntagmorgen in Bielefeld passiert ist, könnte, wenn sich der Verdacht dann bestätigt, in diesem Jahr in der Statistik zu den politisch motivierten Straftaten gezählt werden. Dabei hatte ein Mann mit einem Messer auf Gäste einer Bar eingestochen und mehrere von ihnen verletzt. Danach war er auf der Flucht. Tatverdächtig ist ein 35-Jähriger aus Syrien, der gestern am späten Abend festgenommen wurde. Jetzt hat der Generalbundesanwalt die Ermittlungen übernommen. Rupert Wiederwald.
In diesem Hochhaus in Heiligenhaus bei Düsseldorf wurde Mahmoud M. gestern am späten Abend festgenommen. 43 Stunden nach dem blutigen Angriff in Bielefeld. Die Polizei hatte öffentlich nach ihm gefahndet und ab Montagnachmittag in Heiligenhaus und im benachbarten Velbert bei Verwandten nach ihm gesucht. Dann kam der entscheidende Hinweis.
Durch Spezialeinsatzkräfte der Polizei konnte der Tatverdächtige bei der Durchsuchung von mehreren Objekten ja aufgefunden und festgenommen werden. Dabei hat er Widerstand geleistet und ist auch leicht verletzt worden.
Dem 35-jährigen Mann aus Syrien wird vierfacher versuchter Mord vorgeworfen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag soll er auf eine Gruppe Fußballfans vor dieser Bar in Bielefeld eingestochen haben. Junge Menschen in ihren 20ern. 4 verletzt er schwer. Sie sind inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr. Bei der Tat verliert der Angreifer eine Tasche, darin mehrere Messer und Ausweispapiere. Die Polizei sucht ab dann einen Mann, über den sie nicht viel weiß.
Wir haben keinerlei Vorerkenntnisse, wo man daraus schließen kann, das war ein Krimineller, das ist ein Gewalttäter, das ist ein Islamist. Nix. Was die Sache noch schwerer macht.
Viel ist nicht bekannt über den mutmaßlichen Täter Mahmoud M. Er lebte in einer Flüchtlingsunterkunft in der Nähe von Gütersloh. 2023 kam der Syrer über die Türkei nach Deutschland, bekam einen Schutzstatus. WDR-Reporter treffen einen Mann, der angibt, ein Mitbewohner zu sein. Er will anonym bleiben. Der Mann beschreibt Mahmoud M. als in sich gekehrten Menschen, der vor 6 Monaten über Social-Media-Plattformen wie TikTok Kontakt zu Islamisten aufgebaut habe. Am Abend hat der Generalbundesanwalt die Ermittlungen übernommen. Die Bundesanwälte werden tätig, wenn sie von einer Terrortat, zum Beispiel mit islamistischen Motiven, ausgehen.
Nach derzeitigen Erkenntnissen ist der Beschuldigte zielgerichtet vorgegangen und man hat ein Schriftstück bei ihm gefunden, das darauf schließen lässt, die Tat könnte religiös motiviert gewesen sein.
Mahmoud M. wurde heute dem Haftrichter vorgeführt. Der erließ Haftbefehl wegen versuchten Mordes in 4 Fällen.
Über Ursachen und Folgen des starken Anstiegs politisch motivierter Kriminalität konnte ich am Abend mit dem Präsidenten des Bundeskriminalamts, Holger Münch, sprechen. Guten Abend, Herr Münch.
Guten Abend, Frau Wellmer.
Wie erklären Sie sich diesen starken Anstieg, diese Polarisierung und Radikalisierung? Das liegt ja auch, aber wahrscheinlich nicht nur daran, dass 2024 ein Wahljahr war.
Wir haben Faktoren, die das Ganze nochmal beeinflusst haben. Dazu gehören die Wahlen. Wir haben also 9.500 Delikte mehr als in 2023 im letzten Jahr gehabt, aufgrund der vielen Wahlen, im Zusammenhang mit Wahlen. Wir haben darüber hinaus einen Anstieg gehabt aus dem Themenfeld Nahostkonflikt, auch nochmal um über 3.000 Fälle gegenüber dem Vorjahr. Das sind 2 Faktoren, die sicherlich eine Rolle spielen. Das erklärt aber diesen Anstieg nicht insgesamt. Was wir eben sehen, ist eine weiter zunehmende Polarisierung und Radikalisierung. Wir haben ja schon in den letzten Jahren über neue Höchststände berichten müssen. Und dieser Trend hält weiter an und er hat sich sogar noch beschleunigt.
Mhm. Politisch motivierte Straftaten sind in gleich mehreren Bereichen angestiegen, haben Sie auch gerade selbst gesagt. Welcher Anstieg bereitet Ihnen die größten Sorgen?
Nun, wir sehen, ich will mal gar nicht so sehr auf die Phänomenbereiche eingehen, weil wir überall diese Anstiege haben. Wir sehen im Bereich der Hasskriminalität einen starken Anstieg. Also dann, wenn es um Kriminalität gegen Andersdenkende, Andersglaubende, Andersaussehende geht. All das hat sehr stark zugenommen. Wir haben einen Anstieg, einen sehr starken Anstieg von Delikten, die über das Internet begangen worden sind. Wir haben auch als Teilmenge bei den antisemitischen Straftaten wieder einen Anstieg um 20% nach einer fast Doppelung in dem Jahr davor. All das ist also kennzeichnend dafür, dass diese Polarisierung wieder stark zugenommen hat. Und ein Faktor ist sicherlich auch, neben den vielen Unsicherheiten und Krisen und Konflikten, der Katalysator, nämlich Social Media, was man alles an Hass und Hetze und auch in Echokammern an Meinungen äußert, das sehen wir, hat eine fatale Wirkung.
Mhm. Sie haben gerade die sogenannten Phänomenbereiche schon angesprochen. Also da gibt es neben links und rechts motiviert zum Beispiel auch den Bereich ausländische Ideologie. Und in diesem Bereich gab es auch einen Anstieg von 42% auf mehr als 7.300 Fälle. Was ist unter ausländische Ideologie zu verstehen?
Ja, das ist darunter zu verstehen, dass dann Menschen zu Straftaten übergehen aufgrund einer Überzeugung, die mit Geschehnissen in anderen Staaten zu tun haben, aber nicht unbedingt religiös geprägt sein müssen. Also Beispiel PKK-Anhänger, die hier zu Straftaten übergehen oder eben türkische Nationalisten, die auf der anderen Seite gegenüberstehen. Was hier diesen Anstieg getrieben hat, das war insbesondere der Nahostkonflikt, also die Demonstrationen rund um das Thema Palästina mit einer Vielzahl auch von Straftaten. Und das hat auch zu diesem starken Anstieg geführt. Im Übrigen auch, was die antisemitischen Straftaten angeht.
Mhm. Herr Münch, nach dem Angriff eines Mannes auf Feiernde in Bielefeld hat jetzt die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Es wird also geprüft, ob es eine islamistisch motivierte Tat war. Stimmt der Eindruck, dass solche Taten mit Messern zunehmen?
Richtig ist, und das sagen wir schon länger, ein Trend zu einfachen Tatmitteln. Wir hatten ja auch das Thema Fahrzeuge über einen langen Zeitraum, die eingesetzt werden. Also wir haben momentan ein nicht so ausgeprägtes Risiko von großen, geplanten, komplexen Anschlägen. Aber Wir haben eine Radikalisierung, die über das Netz geschieht, also im Internet geschieht. Wir haben Personen, die darüber dann auch begleitet werden bis in die Tat. Propaganda, die über das Netz geschieht und dazu eben anregt. Und dann eben auch der Aufruf, sich einfache Tatmittel zu bedienen, um solche Taten zu begehen. Und dazu gehört eben auch das Messer.
Also es stimmt.
Es stimmt, dass das Messer momentan bei solchen Anschlägen eine Rolle spielt, aber nicht nur. Ich will das nicht nur auf das Messer reduzieren. Wir haben natürlich insgesamt ein Problem mit Delikten, Gewaltdelikten, wo ein Messer zum Einsatz kommt. Das geht aber über die politisch motivierten Straftaten hinaus, sondern ist insgesamt ein Thema. Und deshalb reden wir auch über die Beschränkung von Messern im öffentlichen Raum. Immer wenn Sie zu Konflikte haben und ein Messer kann benutzt werden, dann ist das Risiko groß, dass es benutzt wird. Ja. Deshalb würde ich das Thema auch über die politisch motivierten Straftaten hinaus als Problem sehen, das wir angehen müssen.
Herr Münch, was muss aus Ihrer Sicht passieren, damit die Zahlen runtergehen?
Wir brauchen natürlich Vertrauen darin, dass der Staat die Probleme, die wir haben, löst, sich zukunftsfähig diese Gesellschaft weiterentwickelt. Das ist ein Thema, was uns seit mehreren Jahren beschäftigt. Also Zuversicht in die Zukunft. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir natürlich auch diesen Katalysator auch regeln müssen. Ja, wir reden auch hier von dem Digital Service Act auf europäischer Ebene. Solange hier nicht geregelt ist, dass zum Beispiel Algorithmen, die solche Radikalisierung befördern, weil sie immer wieder gleiche Angebote bekommen, wenn Sie sich einmal ein Video angeschaut haben, kriegen Sie immer mehr radikalisierende Videos. Solange wir sowas nicht in Europa regeln, werden wir ein solches Problem haben und auch die Verpflichtung, Straftaten offensiv an Strafverfolgungsbehörden zu melden, ist auch ein Thema, was wir brauchen, um hier die Delikte weiter einzudämmen. Das halte ich für ganz entscheidend. Das Klima, die Art und Weise des Umgangs in der Gesellschaft, da müssen wir auf jeden Fall nacharbeiten und das auch mit regulativen Eingriffen.
Sagt der Präsident des Bundeskriminalamts, Holger Münch. Wir danken Ihnen für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Deutlich mehr politisch motivierte Straftaten. Wie umgehen mit dieser Diagnose? Dazu die Meinung von Dominik Hebestreit vom Südwestrundfunk.
Es ist ein trauriger Rekord. Im vergangenen Jahr wurden so viele politisch motivierte Straftaten registriert wie nie zuvor. Die Statistik ist ein Fieberthermometer für unsere Demokratie und das Fieber steigt. Gerade der anhaltende Trend bei rechtsmotivierten Straftaten zwingt zum Handeln. Ich meine, mit ein paar Maßnahmen hier und da ist es nicht getan. Innenminister Alexander Dobrindt hat eine umfassende Sicherheitsoffensive angekündigt. Das ist dringend notwendig, denn schaut man zurück auf die Entwicklung der vergangenen 10 Jahre, zeigt sich, die Innenminister vor ihm haben die politisch motivierte Kriminalität bislang nicht in den Griff bekommen. Der Minister will nun mehr Kompetenz und mehr Konsequenz. Was mir fehlt, sind 2 Dinge. Wir müssen präventiv etwas tun gegen die Radikalisierung über die Smartphones. Und wir brauchen mehr Personal. Denn was nützen allein mehr Befugnisse, mehr Überwachung und härtere Strafen, wenn Polizisten, Staatsanwälte und Richter fehlen? Schon jetzt schieben die Ermittlungsbehörden fast 1 Million unerledigte Fälle vor sich her. Wen bitte soll das abschrecken? Damit es kein Missverständnis gibt, ich will keinen repressiven Staat, sondern einen, der politisch motivierte Straftaten entschlossen und ideologiefrei bekämpft und unsere Demokratie wirksam schützt.
Die Meinung von Dominik Hebestreit. Druck auf Wladimir Putin ausüben. Das war gestern im Telefonat zwischen US-Präsident Trump und Russlands Präsident offenbar nicht das Ziel der Übung. Aber genau das wollte nun heute die EU erreichen mit dem Inkraftsetzen des mittlerweile 17. Sanktionspakets gegen Russland. Die Außen- und Verteidigungsminister trafen sich dazu in Brüssel. Das Paket zielt erneut vor allem auf Russlands Kerngeschäft, den Verkauf von Öl, den auch die sogenannte Schattenflotte möglich macht, also Schiffe, die ohne Beflaggung und Papiere heimlich russisches Öl über die Ostsee fahren. Hunderte weitere Schiffe sollen keinen Zugang mehr zu EU-Häfen bekommen. Bleibt die Frage, warum nach den ersten 16 Sanktionspaketen dieses nun Putin zum Einlenken bringen sollte. Christian Feld.
Am Mittag gehört der rote Teppich denen, die geübt sind, sich gewählt und vorsichtig auszudrücken, Chefdiplomaten, die EU-Außenministerin und Minister. Doch Kęstutis Budrys aus Litauen gelingt es heute nicht, die eigene Ungeduld zu verbergen Russland habe noch viel zu viel wirtschaftlichen Spielraum.
So we have to stop this.
Wir müssen das stoppen, wenn es eine Wirkung haben soll. Wenn wir nur so tun wollen, dass es eine Wirkung hat, dann ist das okay. Und Putin lacht uns aus. Wir müssen das stoppen. Putin spiele auf Zeit, ist heute in Brüssel immer wieder zu hören. Das gestrige Telefonat mit Trump habe keine spürbare Wirkung in Richtung Frieden oder wenigstens Waffenstillstand gehabt. Und deshalb grünes Licht für neue Sanktionen, an denen aber schon länger gearbeitet worden war. Im Visier die sogenannte Schattenflotte, Tanker, die im Verdacht stehen, dass Russland mit ihnen die Exportbeschränkungen bei Öl umgeht. Was wir sehen, ist Anarchie auf hoher See. Sehr alte Schiffe, die keine technischen Standards erfüllen, so der polnische Außenminister. Und sie würden ohne Flagge fahren und ohne brauchbare Versicherung. Zur Erinnerung, es ist bereits das 17. EU-Paket mit Sanktionen gegen Russland. Es gab zuvor Einreiseverbote, zum Beispiel gegen Geschäftsleute, Handelsbeschränkungen. Russische Banken wurden vom internationalen Zahlungssystem SWIFT getrennt.
Insgesamt haben die Sanktionen Wirkung gehabt. Sie haben Russland beeinträchtigt, sie haben die Kriegskapazität Russlands beeinträchtigt, aber sie waren nicht stark genug, um Russland wirklich von seinem Kriegspfad abzuhalten.
Was jetzt? 10 Tage ist es her, dass die Koalition der Willigen, Bundeskanzler Merz inklusive, in die Ukraine reiste, Unterstützung signalisieren. Und von hier forderten sie Putin auf, eine Waffenruhe einzuhalten, sonst drohten neue Sanktionen, ein Ultimatum. Und noch in Kiew telefonierten sie mit US-Präsident Trump, doch die Waffen schweigen nicht. Russland hat seine Angriffe ausgeweitet. Die einzige Option ist, den Druck auf Russland zu erhöhen, damit ernsthaft verhandelt wird.
Ich setze mich dafür ein, dass wir auf alle Möglichkeiten weiter blicken und keine Denkverbote haben.
Und am nächsten Sanktionspaket wird bereits gearbeitet. Es wäre dann Nummer 18.
Um das nochmal zu sortieren, Christian Feld in Brüssel, das jetzt in Kraft gesetzte Sanktionspaket hat ja nichts mit den harten zusätzlichen Sanktionen zu tun, die auch Kanzler Merz bei seinem Besuch in Kiew ins Spiel gebracht hat. Was ist mit denen?
Ja, was ist möglich, wenn man Denkverbote beiseite schiebt? Dann tut sich zumindest theoretisch ein weites Spektrum auf. Man könnte noch härter gegen die Schattenflotte vorgehen. Man könnte den Ölpreisdeckel noch mal absenken und damit die russischen Einnahmen noch mal minimieren. Man könnte an die eingefrorenen russischen Milliarden ran, nicht nur auf die Kredite oder die Zinsen darauf. Oder man könnte sogar zu sogenannten Sekundärsanktionen greifen. Da würde man dann diejenigen bestrafen, die es Russland ermöglichen, die Sanktionen zu umgehen. Das sind dann teilweise sehr harte Instrumente, wo auch nicht immer klar ist, ob das rechtlich alles haltbar ist.
Und auch für alle weiteren Sanktionen bräuchte es ja Einigkeit in der EU. Ließe sich die überhaupt herstellen?
Ja, bei den EU-Sanktionspaketen braucht es immer Einstimmigkeit. Und das macht es jetzt auch schwierig, wenn man wirklich spürbar verschärfen will. Dann steigt die Gefahr, dass einzelne Mitgliedstaaten sagen, ja, da machen wir dann nicht mehr mit. Entweder, weil man grundsätzlich sowieso Probleme mit den Sanktionen hat, wie Ungarn, oder weil ein Mitgliedstaat merkt, diese spezielle Sanktion tut uns selbst jetzt richtig weh. Und vielleicht kann man es dann als Botschaft verstehen, wenn Außenminister Wadefuhl sagt, keine Denkverbote. Dann schwingt ja ein ganz kleines bisschen da auch mit. Auch wir, Deutschland, sind bereit, dass uns neue Sanktionen wehtun. Aber wenn wir über Einigkeit sprechen, für maximalen Druck ist wichtig, dass die USA mitziehen. Ja, und da gibt es einerseits im US-Senat Bemühungen für harte Sanktionen. Und gleichzeitig redet Präsident Trump schon über Geschäfte mit Russland, während die Europäer den wirtschaftlichen Spielraum Russlands eigentlich mit Sanktionen beschränken wollen.
Christian Feld, vielen Dank nach Brüssel. Dankeschön. Die Lage der Welt mit all ihren Krisen verbessert nicht unbedingt die Laune. Mancher sieht in düsteren Momenten sogar schwarz. Da ist es doch eine erhellende Nachricht, dass die jüngere Generation der 14- bis 29-Jährigen an zu viel Dunkelmalerei gar nicht denken mag. Eine neue Studie zeigt, fast 2/3 der Jungen schauen eher optimistisch in die Zukunft. Tom Garus.
Studienmacher trifft auf Studienteilnehmer. Simon Schnetzers Team hat knapp über 2000 14- bis 29-Jährige befragt. Zum Beispiel:
Wie zuversichtlich schaust du in die Zukunft?
Oder: Wie geht es dir? Und wie ist deine Arbeitseinstellung? Auch diese Berliner Fachabiturienten für soziale Berufe lassen sich befragen und erzählen, was sie halten vom Vorurteil, dass sie die Generation Vier-Tage-Woche seien.
Ich kenne halt sehr viele aus meinem Umfeld, die mit jungen Jahren schon nebenbei arbeiten gehen. Die haben halt eine 6-Tage-Woche, wie ich zum Beispiel.
Also, dass junge Leute faul sind und nicht arbeiten wollen, ich finde, viele Bedingungen dafür sind einfach nicht passend oder attraktiv genug. Jetzt zum Beispiel auch wie mit der Ausbildung als Erzieher.
Kleiner Tipp an Friedrich Merz. Das Vorurteil, ihr seid faul, bringt gar nichts. Wir müssen junge Menschen motivieren, indem wir ihnen Chancen und Perspektiven aufzeigen.
Denn wie kaum eine Generation vor ihnen in den vergangenen Jahrzehnten, hätten es die jungen Menschen heute besonders schwer beim Start ins Erwachsenenleben, so die Studienmacher. Spätestens seit Corona sind viele verunsichert. Nichts ist garantiert, vieles kann sich in kürzester Zeit ändern. Und so machen sie sich große Sorgen über die Kriege in Europa und Nahost, über die Inflation, die Spaltung der Gesellschaft und den teuren und zu knappen Wohnraum. Besonders gewachsen sind die finanziellen Sorgen.
Alles ist teurer geworden und man kriegt aber trotzdem noch weniger Geld. Also der Gehalt, jetzt zum Beispiel von meinen Eltern, hat sich auch nicht so groß gestiegen oder die Miete ist auch teurer geworden.
Dieses Versprechen der Stabilität, dass es sich lohnt, ich arbeite, baue mir was auf und meine Work-Life-Balance habe ich zwischen heute und meinem entspannten Ruhestand. Daran glauben junge Menschen heute nicht mehr. Das heißt, wenn sie eine Work-Life-Balance fordern, dann reicht das Versprechen nicht, du hast irgendwann einen schicken Lebensabend, sondern ich möchte meine Work-Life-Balance jetzt und heute, weil wer weiß schon, was in 2 Jahren passiert.
Trotz allem, immerhin 65% der Befragten blicken zuversichtlich in die Zukunft. Eine leichte Steigerung. Und für manche auch Auftrag an die neue Bundesregierung.
Es kann halt vieles besser werden. Man muss halt daran arbeiten, mit der Jugend zusammen, das ist halt die Zukunft des Landes, auch mal ihnen eine Stimme zu geben, die Jugend ausreden zu lassen. Und das ist halt sehr wichtig. Das könnte halt vieles ins Positive verändern, würde ich sagen.
Und wie sieht's denn nun aus beim Thema Vier-Tage-Woche? 81% der jungen Menschen arbeiten in Vollzeit. Das sind mehr als in den älteren Generationen und mehr als das junge Menschen in den vergangenen Jahrzehnten getan haben.
So, und jetzt erstmal rüber zu dir, Jens, und zu weiteren Nachrichten des Tages.
Bundesinnenminister Dobrindt hat sich skeptisch zu einem Verbot der AfD geäußert. Das Gutachten des Verfassungsschutzes reiche dafür nicht aus. Es befasse sich vor allem mit Verstößen gegen die Menschenwürde, belege aber keine Angriffe auf Rechtsstaat oder Demokratie. In der Union gibt es dazu noch keine einheitliche Haltung. Bundeskanzler Merz ist gegen ein Verbotsverfahren, der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Günther dafür. In Niedersachsen ist die Ära von Stefan Weil zu Ende gegangen. Neuer Ministerpräsident ist der bisherige Wirtschaftsminister Olaf Lies. Der 58-jährige SPD-Politiker wurde in Hannover zum Regierungschef gewählt. Er erhielt gleich im ersten Wahlgang die notwendige Mehrheit. Der Friese Lies will die rot-grüne Koalition fortsetzen. Weil war nach 12 Jahren im Amt aus Altersgründen zurückgetreten. Und ein halbes Jahr nach dem Sturz von Syriens Langzeitherrscher Bashar al-Assad haben die EU-Außenminister die vollständige Aufhebung von Wirtschaftssanktionen beschlossen. Das teilte EU-Chefdiplomatin Kaya Kallas mit. Bundesaußenminister Wadephul sagte, man gebe der neuen syrischen Führung eine Chance, erwarte aber eine Politik, die alle Bevölkerungsgruppen und Religionsgruppen einbeziehe. Wichtig sei, dass es ein geeintes Syrien gebe. Nachdem Israel seine Angriffe im Gazastreifen ausgeweitet hat, drohen Frankreich, Großbritannien und Kanada dem Land mit Sanktionen. Die EU will das Handelsabkommen überprüfen. Israel erlaubte den Vereinten Nationen unterdessen heute nach fast 3-monatiger Blockade die Lieferung von Hilfsgütern. Zugleich setzte die Luftwaffe die Angriffe auf den Gazastreifen fort. Dabei gab es nach palästinensischen Angaben 60 Tote. Laut Israels Militär sollen die Angriffe noch ausgeweitet werden. US-Präsident Trump hat den Bau eines neuen Raketenabwehrsystems angekündigt. Golden Dome soll die Vereinigten Staaten gegen moderne Hyperschallraketen schützen, ebenso gegen Geschosse aus dem All. Kanada will sich, nach Angaben von Trump, daran beteiligen. Die Kosten beliefen sich auf 175 Milliarden Dollar. Golden Dome soll in 3 Jahren fertig sein. Verteidigungsminister Hegseth sprach von einem Game Changer.
Bisher war der Ort Furt im Wald vor allem für ihn hier bekannt, den Drachen Tradinno, feuerspuckender, größter Laufroboter der Welt und Hauptdarsteller bei einem der ältesten Festspiele Deutschlands. Übermorgen gibt es in dieser Ecke des Bayerischen Waldes aber noch etwas, woran man kaum vorbeikommt. An Blumen und Bäumen in schönster Pracht bei der Landesgartenschau nämlich, die mit reichlich Fördergeld garniert, die zuvor eher wirtschaftsschwache Gemeinde insgesamt zum Blühen bringen soll. Rudolf Heinz ist mittendrin in Furt am Wald der Frage nachgegangen, ob das eine Chance für eine nachhaltige Veränderung des Ortes sein kann.
Eingebettet zwischen Tälern und Bergen des Bayerischen Waldes. Die tschechische Grenze nur 3 Kilometer entfernt. Früher galt die Kleinstadt als strukturschwach, die Stimmung heute besser.
Furt war ja immer ein bisschen, darf man das sagen, schon ein bisschen runtergekommen. Und jetzt, er strahlt im neuen Glanz.
Ist einfach ein Zugewinn an allem. Mehr Touristen kommen und ja, einfach, ja, die Stadt blüht auf, könnte man sagen.
So wie hier sah es früher in Furt im Wald an vielen Stellen aus. Leerstände, kaputte Straßen, unbewohnte Gebäude. Heute steht auf dem Gelände einer ehemaligen Brauerei eine Parkanlage samt Spielplatz. Der Stadtbach war stark verbaut, dann wurde er wieder freigelegt und jetzt schwimmen hier sogar wieder Fische. Und am Stadtrand entsteht ein komplett neues Naherholungsgebiet. Doch der Ort sieht noch nicht überall so aus.
Herr Bauer, wir sind jetzt in einem Straßenzug, wie Furt im Wald früher ausgesehen hat, oder?
So war es bis vor wenigen Jahren, ich möchte sogar sagen Monaten, war es nur bei uns. Wir haben natürlich ganz viele Privatgebäude in dem Bereich und die können wir nicht sanieren. Wir haben aber festgestellt, wenn wir an die Straße rangehen, wenn wir den Belag herrichten, dann hat das meistens oft auch so einen Domino-Effekt. Und wo dann der eine anfängt und der zweite halt dann auch mit einsteigt und der Nachbar dann auch seine Fassaden herrichtet, also das ist meist so eine Initialzündung.
22 Millionen Euro werden für die Landesgartenschau allein in bauliche Maßnahmen investiert. Furt im Wald zahlt davon rund 9 Millionen aus dem eigenen Haushalt. Der Rest kommt aus verschiedenen Fördertöpfen. Trotzdem ist es für die Stadt eine teure Angelegenheit. Die Pro-Kopf-Verschuldung steigt auf knapp 1.900 Euro. Das 2,5-fache im Vergleich zu ähnlich großen Orten in Bayern. Die hohen Fördersummen sind an Bedingungen gekoppelt. Die neu angelegten Parks und Straßen müssen 20 Jahre lang bleiben.
Was bringt's? Was bleibt's? Was denken Sie?
Die Gartenschau an sich braucht 10 Jahre Vorlauf. Heißt, die Stadträte müssen sich sehr intensiv mit der Zukunft ihrer Stadt auseinandersetzen. Und das hat Furt getan.
Für Philipp Hastreiter heißt die Zukunft Furt im Wald. Der 34-Jährige ist nach seinem Studium in München zurück in seine Heimatstadt gezogen. Gemeinsam mit seinem Vater hat er ihr Haus in der Innenstadt saniert. Den Großteil der Kosten haben sie selbst übernommen, der Rest wurde gefördert.
Warum habt ihr eigentlich gerade jetzt saniert?
Ja, also es hat sich angeboten, weil jetzt und da diese Straße runter einer der Hauptwege der Gartenschau ist. Und da will man natürlich nicht dastehen und eines der wenigen Häuser sein, die nicht gut ausschauen da drin. Also es war nötig, bitter nötig. Und jetzt war halt der ausschlaggebende Punkt, dass man gerade jetzt schön ausschaut in der Straße, die sowieso wunderbar saniert worden ist.
Auch Benjamin Weininger wagt einen Neustart. Der gebürtige Furterer ist mit seinem Partner Tibor Strigatsch von Wien hierher gezogen, um einen Lebenstraum zu erfüllen. Sie haben ein Café eröffnet. Der 39-Jährige freut sich, dass es in der Stadt aufwärts geht. Er macht sich aber Gedanken, was bleibt.
Ich glaube, zum gewissen Grad wird es schon auch wieder abebben, weil eben auch jetzt, man merkt es auch, Leerstand vorübergehend wiederbelebt wird. Das wird dann auch wieder schließen. Das sehe ich generell als großes Problem hier im Ort, dass man auch sich quasi ein bisschen verkleidet jetzt zur Gartenschau. Der Ort wird wahrscheinlich einen größeren Freizeitwert in Zukunft haben und das kann man sicher nutzen in Zukunft. Und vielleicht wird es auch für junge Leute noch attraktiver, hierher zu ziehen.
Die Landesgartenschau hat den Grundstein für eine neue Zukunft gelegt. Ob sie nachhaltig gelingt, haben jetzt auch die Bürger in der Hand.
Wer ihn noch nicht kennt, das ist der Nüschel, das Wahrzeichen der Stadt Chemnitz. Nüschel bedeutet Kopf im Sächsischen, zumindest in einigen Ecken Sachsens. Karl Marx hätte das aber wohl selbst nicht gewusst. Er war ja schließlich kein Sachse. Aber die, die es sind, wissen sehr wohl um die Besonderheiten des heimischen Dialekts, der so unterhaltsam sein kann und zugleich so einen schweren Stand hat. Und sie wissen um unzählige lokale Feinheiten und Unterschiede, die gehegt und gepflegt werden wollen. Zum Beispiel bei einem Sächsisch-Wettbewerb für Schüler in Leipzig, bei dem Manuel Mehlhorn heute die Ohren gespitzt hat.
Mit Stolz um die Wette sächseln. Das war an den Schulen im Freistaat nicht immer so. Doch heute gewinnt hier in Leipzig, wer die Mundart am besten beherrscht. In diesem Gedicht geht es um einen Apfelstrunk. Auf Sächsisch heißt er
Abelkriebsche. Meine Mutter ist gestern in der Städteritzer Straße über Erbekriebsch geflogen. Jetzt hat sie nur über das Bein und gar nicht richtig laufen. Mein Papa sagt, sie täte da förmlich rumhatschen wie eine angeschossene Krähe.
Hochdeutsch sprechen Alina und Lara auch. Doch ihren Eltern ist es wichtig, dass sie auch Sächsisch können.
Für mich ist das sehr einfach, weil meine Mama, die kommt auch aus dem Vogtland und deswegen kann die das alles. Und deswegen sprechen wir zu Hause auch manchmal auch Sächsisch.
Der Wettbewerb heißt Gagaudäppchen, Sächsisch für Kakaotöpfchen. Ausrichter ist die Lene Vogt-Gesellschaft, benannt nach der gleichnamigen Leipziger Dichterin. Ihre Texte und Gedichte sind in Sachsen Kult. Im Deutschunterricht steht der Dialekt sogar auf dem Lehrplan.
Auch wenn ich natürlich in der Schule Hochdeutsch sprechen muss, finde ich es wichtig, solche Sachen trotzdem den Schülern mitzugeben, um zu zeigen, dass da noch mehr gibt. Und zu zeigen, wie gesagt, was unsere Herkunft ist.
Bis heute wird Sächsisch oft belächelt. Das hängt für viele hier auch mit der Zeit nach der Wiedervereinigung zusammen.
Gerade jetzt so unsere Generation, wir mussten uns ja immer so ein bisschen schämen für unseren Dialekt, weil der immer so, Entschuldigung, immer so einen faden Beigeschmack hatte. Und aber eigentlich müssen wir es gar nicht, weil es ist eine schöne Sprache.
Mittlerweile wird das auch in ganz Deutschland so gesehen. Das Image hat sich in den letzten Jahren etwas verbessert, stellt man in der Lene-Vogt-Gesellschaft fest.
Man hat ja damals immer so, wie soll ich sagen, wenn man den Ossi darstellen wollte, in Sachsen genommen, da wusste jeder, das ist ein Ossi. Und das hat sich meines Erachtens ein bisschen relativiert. Was jetzt wieder hochkommt, gerade auch in den sozialen Medien, dass viele sich versuchen, mit Sächsisch dort zu präsentieren. Manches klingt gut, manches ein bisschen übertrieben.
Ziemlich gut findet die Jury heute das Stück von Johanna Lucke aus Dresden, die Schneewittchen spielt.
So eine niederträchtige Mädchen, brüllte der Stiefmutter und wurde vor Krieg und Geld um die Nase.
Nicht nur, weil sie herausragend sächselt, sondern auch für ihren Auftritt erhält sie am Ende das Gagaudäppchen 2025. Ein Kakaotöpfchen für das beste Sächsisch.
Na, herzlichen Glückwunsch. Und wenn wir schon bei regionalen Besonderheiten sind, gibt es die auch in Sachen Wetter die kommenden Tage oder spricht es überall die gleiche Sprache? Pila.
Ja, tatsächlich gibt es regionale Unterschiede, vor allem erstmal beim Niederschlag in den nächsten Tagen. Wir schauen uns mal an, was denn so in den nächsten Tagen passiert. Und zwar regnet es vor allem erst einmal im Süden Deutschlands, dann kommt aus Norden eine Kaltfront, aber so in der breiten Mitte passiert bis zum Wochenende erst einmal gar nichts, es bleibt trocken. Erst am Wochenende, da könnte es dann tatsächlich mal für den lang ersehnten Landregen reichen. Was aber gleichermaßen passiert, das sind die Temperaturen, also zumindest mal der Temperaturrückgang. Hier am Beispiel von Hamburg zeigen wir das Ganze mal auf. Wir fangen meistens mit überdurchschnittlich hohen Temperaturen an, aber in der zweiten Wochenhälfte gehen die dann doch deutlich nach unten. Da liegen wir dann zeitweise auch mal 4 bis 6 Grad im Schnitt unterhalb der Temperaturen, die wir eigentlich für Mitte, Ende Mai haben sollten. Aber mit der Warmfront, mit dem Regen kommt dann am Wochenende auch wieder die warme Luft bei uns an. Die Temperaturen gehen dann auch überall wieder ein Stückchen nach oben. Heute Nacht regnet es jetzt vor allem noch mal ganz im Süden noch vereinzelt. Ansonsten haben wir mal Wolken, mal sternklaren Himmel. Morgen ist das Ganze dann auch wieder etwas zweigeteilt. Vor allem der Norden bekommt noch viel Sonnenschein ab. Nur lockere Wolken in der Mitte und im Süden sind dann deutlich dichtere Wolken unterwegs. Und vor allem südlich an der Linie vom Saarland eben bis zum Erzgebirge, da können auch immer mal wieder kräftige Schauer und auch Gewitter auftreten. Heute Nacht gehen die Temperaturen zurück auf Werte von rund 15 Grad im Breisgau. So im Saarland, aber auch im Bayerischen Wald wird es dann doch noch mal etwas frischer mit 6 Grad. Morgen steigen die Temperaturen dann verbreitet auf 18 bis 24 Grad. Ganz an den Küsten, da kommt die kalte Luft schon an, da werden es nur 14 bis 17 Grad. Ja, und in den nächsten Tagen wird es dann insgesamt deutlich wechselhafter. Vor allem der Norden bekommt da tatsächlich sehr ungemütliches Wetter ab. Es wird stürmisch und auch ungemütlich regnerisch mit Regenschauern, einzelnen Gewittern. So die breite Mitte bekommt dann eher noch mal trockeneres Wetter ab. Aber die Temperaturen, die gehen dann doch mal ein ganzes Stück zurück. Am Donnerstag schon deutlich, am Freitag dann noch mal ein Stück. Das wird eben auch der kälteste Tag der Woche werden. Da haben wir dann insgesamt nur noch Höchstwerte von 11 bis 18 Grad.
Vielen Dank, liebe Pila Bossmann. Wir senden Grüße nach Frankfurt. Und das waren die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten übernimmt jetzt Sandra Maischberger.
Die nächste Tagesschau sehen Sie um 0:05 Uhr.
Und morgen begrüßt Sie dann an dieser Stelle Julia Niharika-Senn. Tschüss. Tschüss.